Ja, liebe Zuhörerinnen und Hörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer neuen Folge Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ich habe heute das große Vergnügen, einen jungen Gesprächspartner mit Andreas Siedop aus Regensburg begrüßen zu können von der Kanzlei Moore & Siedop. Herr Siedop, wir wollen ja gemeinsam drauf schauen, wie es auch gelingt, mit einer Nischenpositionierung, lassen Sie mich das sagen, auch Talente zu gewinnen. Und nachdem wir jetzt die Zuhörer neugierig gemacht haben, würde ich Sie ganz gerne und ganz freundlich um eine kurze Vorstellung Ihrer Person, einige kennen Sie ja auch aus dem DITAX-Netzwerk, aber natürlich auch Ihrer Kanzlei, mal vorzunehmen.
Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen und vielen Dank, dass ich den Podcast aufnehmen darf. Mein Name ist Andreas Siedentop, ich bin 36 Jahre jung, Steuerberater und Partner bei Moore & Siedentop. Die Kanzlei selber besteht mittlerweile seit 25 Jahren. Wir sind in Regensburg mittendrin in einem wunderschönen Neubau, dem Be Orange, ein tolles, neues, modernes Büro. Wir sind 20 Leute mittlerweile. Und was uns ein bisschen von den meisten Kollegen unterscheidet, ist, wir haben keine echte Branchenspezialisierung. Es gibt natürlich so manche Bereiche, wo man ein paar mehr Mandanten hat und Bereiche, wo man ein paar weniger hat, aber wir haben keine Branchenspezialisierung, sondern eben eine Spezialisierung in einen Tätigkeitsbereich. Und zwar sind wir in den Insolvenzverfahren tätig und da nochmal speziell im Steuerrecht in den Eigenverwaltungen. Das heißt nicht die Totenbetriebe, sondern die, die noch sanierungsfähig sind und die dann saniert werden. Und wir betreuen diesen Prozess der Sanierung. Was uns jetzt noch ein bisschen abhebt von manchen Kollegen ist, wir sind sehr digital. Wir haben seit 2019 jetzt durchgehend das Label auch von der DATEV erhalten und sind jetzt auch zum wiederholten Male eben auch als exzellenter Arbeitgeber ausgezeichnet worden.
Das kann ich ja gerne bestätigen, Herr Siedentop. Würde trotzdem gerne auch fast schon eine Standardfrage anknüpfen. Was war denn der Grund, im letzten Jahr wieder teilzunehmen? Weil Sie haben es ja schon erfolgreich jetzt mehrfach erhalten. Und ja, da ist immer spannend zu hören, was war denn vielleicht im letzten Jahr Neues oder die besondere Motivation, nochmal teilzunehmen?
Ja, wir haben, wenn man da teilnimmt, kriegt man ja auch Handlungsempfehlungen und wer stehen bleibt, der entwickelt sich halt einfach nicht weiter. Das heißt, wenn wir da ein Feedback kriegen, was ja auch durchwegs konstruktiv war und einem ja auch mit gesagt wurde, was man eventuell noch besser machen kann, dann wollen wir natürlich auch überprüfen, ob das, was wir umsetzen, dann auch was bringt. Also da ist ja die Gefahr der Selbstbeweihräucherung ist ja da irgendwie hoch, wenn man keinen externen hat, der da nochmal drauf guckt, der das nochmal analysiert, der sich die Antworten der Mitarbeiter dann auch anguckt. Und wir wollen natürlich wissen, ob das, was wir machen, bei den Mitarbeitern auch positiv aufgenommen wird. Und zwar positiver, als es vorher ja schon war. Den Status quo zu erhalten, ist nicht unser Ziel, sondern wir wollen ja immer besser werden. Und ein Ziel, was wir halt vor allem verfolgen wollen mit dieser Selbstüberprüfung, ist, ja, natürlich, wir kriegen ein Label, was wir mit Stolz auch tragen. Und die Pokale stehen auch direkt im Eingangsbereich. Und wir haben auch die Urkunden eingerahmt, weil wir da wirklich stolz drauf sind. Aber uns geht es natürlich auch darum, die Kanzlei als Marke zu etablieren. Weil wir einfach, wir sind anders. Wir sind positiv anders als die meisten anderen Kanzleien. Wir sind nicht irgendwie die anzutragenden Bücherwürmer, die irgendwie mit ihren schweren Holztischen im holzbetäfelten Büro sitzen, sondern wir sind halt jung, wir sind modern. Hier läuft doch keiner im Anzug rum oder mit Krawatte oder Einstecktuch oder sowas. Und es ist schön zu sehen, wenn wir diese Analyse machen, dass das bei den Mitarbeitern, dass das gut ankommt und dass das auch richtig zu sein scheint, was wir für einen Weg einschlagen. Das ist für uns natürlich als Arbeitgeber so das größte Lob eigentlich, was man kriegen kann.
Ja, wollen wir ja heute gemeinsam drauf schauen, auch die verschiedenen Herausforderungen. Aber Sie haben vorangestellt, so einen ganz wichtigen Punkt, auch unter dem Aspekt Marke, dass sich hier doch auf das Insolvenzsteuerrecht ein Stück weit spezialisiert haben, also auch die Begleitung von Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung als wirkliches Spezialgebiet. Die historische Frage, wie kam es denn zu dieser Spezialisierung und Was können Sie daraus auch für sich erkennen, wo es Chancen gibt, dieses Nischengeschäft auch für die Positionierung als Arbeitgeber nutzen zu können?
Den Kontakt zu diesem ganzen Spezialbereich, der kam über den Toni zustande, über den Herrn Moore. Der war ab dem Jahr 2012 ungefähr, war das in einem Anwaltsnetzwerk. Das war deutschlandweit, da waren Arbeitsrechtler drin, da waren Insolvenzrechtler drin, Steuerrechtler, also querbeet alles, was es so gibt. Das waren 10 verschiedene Anwälte und einer von diesen Anwälten war damals der Jörg Franzke aus Berlin. Und der Toni und der Jörg, die haben sich auf Anhieb gut verstanden und haben gesagt, hey, komm, wir machen was zusammen. Und im Jahr 2013 kam dann diese Sanierung in Eigenverwaltung neu raus und damals war, da war ich ja noch in Ausbildung, also das ist ein bisschen länger, ja. Hat der Toni dann damals gesagt, komm, wir gehen mit in den Bereich rein, wir probieren das einfach mal aus. Und für die Kollegen ist das ein unliebsamer Bereich, die nicht nur die Sanierung, sondern vor allem auch die normalen Insolvenzen, weil es, man hat ein paar schwierige Dinge, die man beachten muss. Es gibt ein deutlich erhöhtes Haftungspotenzial. Man kann im Zweifelsfall auf relativ viel Honorar sitzen bleiben, wenn man es falsch anstellt und nicht weiß, was man tut. Da müssen die lieben Kollegen oder da schauen viele liebe Kollegen auch wirklich drauf und sagen auch gleich, ah nee, Insolvenz, ich lasse lieber die Finger davon. Einige wurschteln dann da irgendwie rum. Das kommt dann irgendwann doch meistens bei uns an und wir müssen es wieder irgendwie reparieren. Aber gerade auch für unsere Mitarbeiter ist es ein tolles Arbeitsgebiet, was man bearbeiten kann. Also es ist halt nicht so wie in der Steuerkanzlei, wo man sagt, ja, ich arbeite in der Steuerkanzlei und im Endeffekt von Januar bis Dezember wiederholt sich die Arbeit jedes Jahr, weil es sind in der Regel die gleichen Mandanten und es ist in der Regel eine ähnliche Arbeit. Und mit diesen Insolvenzfällen kommt ein komplett unbekanntes Mandat in einer schwierigen Situation, den es gilt, sauber aufzustellen. Die haben meistens eine schlechte Buchhaltung, waren meistens vielleicht auch nicht so super gut beraten. Und da kann man wirklich was bewirken, also sowohl in der Bearbeitung als auch in der zum Beispiel Prozessoptimierung beim Mandanten. Und auch das Thema Krisensicherheit ist jetzt sehr wirtschaftlich aktuell jetzt nicht die beste Situation in der Bundesrepublik. So ein Job hier, wenn man halt sagt, okay, ich bearbeite die Insolvenzen, der ist aktuell auf alle Fälle nochmal ein bisschen krisensicherer geworden als vielleicht noch vor ein paar Jahren. Aber ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich, es ist abwechslungsreich. Also es ist immer wieder was anderes, es sind immer wieder Mandanten, die man nicht kennt, es sind andere Bereiche, es sind auch größere Mandanten mit dabei. Also super spannend einfach.
Ja, dann haben Sie ja schon einen großen Punkt angesprochen, den ich gerade nochmal adressieren wollte. Wie gelingt es denn mit der Begeisterung, die Sie an den Tag legen, auf jeden Fall, auch gerade junge Menschen für so ein, ja, darf ich mal sagen, anspruchsvolles Themenfeld, auch wie das Insolvenzsteuerrecht, zu begeistern, aber trotzdem Blick auch nochmal auf Ihre Kanzlei. Sie haben ja da eine ungewöhnliche Altersstruktur, also 80% der Mitarbeiter sind unter 40 Jahren. Dann spitze ich meine Frage nochmal zu. Wie schafft man es denn gerade, diesen Nachwuchs Sektor oder diesen Nachwuchsbereich auch von diesem komplexen, anspruchsvollen Themengebiet zu überzeugen?
Da muss ich ehrlich sagen, das gelingt überraschend gut. Also ich war am Anfang auch erst das Jahr, naja, vielleicht schreckt man damit die Leute ab. Es wird ja auch viel geschimpft über sowohl, ich bin ja ein klassischer Millennial und als auch vor allem über die Gen Z wird viel geschimpft, von wegen, ja, ein bisschen arbeitsfaul und bla. Sehe ich nicht so. Ich glaube, die Verteilung ist in jeder Generation vorher auch. Ob das jetzt die Babyboomer, die Gen X, die Millennials waren, das sind immer 30% sind die Performer, 30% sind die so mittelgut und 30% kann man halt in der Pfeife rauchen. Das war, glaube ich, schon immer so in jeder Generation. Aber die Leute, die jetzt nachkommen, unsere jungen Mitarbeiter, die wollen einen persönlichen Impact haben. Die wollen, ich meine, es ist ja sowieso schwierig, wir sind Dienstleister und verarbeiten hier Daten und man hat ja kein Produkt am Ende des Tages, kein Schreiner, der am Ende sagen kann, ich habe hier einen tollen Stuhl gebaut oder ein Bett oder irgendwie was, sondern man hat halt irgendwelche Datengedöns und in diesen Insolvenzfällen sehen sie tatsächlich, wie die Zahlen der Mandanten sich dann während des Prozesses bessern. Also sie merken wirklich, dass sie da was bewirken. Auch bei der normalen Erstellung der Buchhaltung oder der normalen Erstellung der Löhne, weil einfach da Fragen gestellt werden, die im Endeffekt zu einer Besserung der wirtschaftlichen Situation der Mandanten führen. Und diesen Impact hat man halt nicht mit irgendwelchen 0815 Buchhaltungen oder irgendwelche Standardabschlüsse, die jedes Jahr das Gleiche sind. da fehlt, glaube ich, dann dieser Impact einfach. Und wir fördern und fordern, das muss man schon klar sagen. Also hier irgendwie sich reinsetzen und durchschlafen ist halt nicht. Aber genau damit haben wir halt das, was wir brauchen. Und zwar junge, engagierte Mitarbeiter, die Bock haben, sich fortzubilden, die Lust an der Arbeit haben, die gerne ins Büro kommen. Die würden sich, glaube ich, in der normalen Kanzlei tatsächlich langweilen. Und die Mitarbeiter bei uns wissen halt zum Beispiel auch, dass wir wirklich eine Open-Door-Policy haben als Chefs. Also wir sind ja zwei Partner. Und wenn die eine Frage haben, die dürfen immer und jederzeit in mein Büro kommen. Da muss nicht irgendwie großartig ein Termin eingetragen werden oder irgendwas, sondern wenn die eine Frage haben, dann kommen die rein. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich sage, jetzt bitte nicht, komm in 15 Minuten bitte nochmal. Aber ansonsten, die dürfen immer jederzeit kommen. Und das erleichtert auch unseren Mitarbeitern die Arbeit enorm, weil sie halt, wenn sie was haben, wo sie nicht weiterkommen, jetzt nicht irgendwie die Woche warten müssen oder einen Monat, bis der Chef da mal Zeit hat, sondern die können dann einfach arbeiten.
Also, es ist eine schöne Arbeitsumgebung, die Sie gerade da schildern. Aber Sie haben auch so indirekt gerade einen eigenen Schritt angedeutet. Die Partnerschaft, die gibt es ja noch nicht so lange. Also, das ist ja erst vor kurzem oder vor kurzer Zeit vollzogen, dass Sie den Schritt, Sie haben es ja angedeutet, auch aus dem Angestellten-Dasein in die Partnerschaft gegangen sind. Ja, welche Überlegungen standen denn für Sie, aber vielleicht auch für die Kanzlei im Vordergrund, ja, um diesen Schritt zu gehen und sicherlich damit auch die Arbeitgeberattraktivität ihrer Kanzlei zu verbessern.
Ja, also ich habe jetzt das dritte Jahr der Selbstständigkeit hinter mir. Also 31.12.22 und dann 1.1.23 ging es so richtig los. Für mich war der Schritt schon immer klar, weil das mir gegenüber auch immer schon kommuniziert worden ist von Toni, dass wenn ich das mal schaffe und mal Steuerberater werde, dass wir dann auf alle Fälle über das Thema Partnerschaft reden. Und ich habe da auch einfach Bock drauf gehabt, weil ich hab ja sonst auch noch nie wirklich woanders gearbeitet. Also ich habe mal während der Schule ein bisschen gejobbt, aber ich habe hier angefangen, gleich gesagt, boah, hier, das ist es. Und dieses Gefühl möchte ich natürlich auch den Mitarbeitern weitergeben. Also hier das fördern und dass die wirklich sagen, das ist es, hier möchte ich einfach bleiben. Und Strategie ist ganz klar. Also es ist die Nachfolgeplanung und natürlich auch Expansion. Also Nachfolgeplanung ist halt wichtig. Also ich bin jetzt 36, das heißt, spätestens irgendwie mit Mitte 40, 50 sollte man sich halt dann Gedanken drüber machen, wie die Kanzlei weitergeht und nicht erst irgendwie so wie manche Kollegen, die jetzt mit 65 feststellen, dass sie irgendwie gar keinen Nachfolger haben. Das ist halt Käse, das funktioniert halt nicht. Also da muss man schon irgendwie ein bisschen selber dran arbeiten. Und das macht uns als Arbeitgeber, denke ich, auch wieder attraktiv, weil die Mitarbeiter hier eben wissen, dass selbst wenn der Toni jetzt in Rente geht, dass die Kanzlei weiterläuft. Also es ist nicht so, dass einfach einer sagt, ja, danke, also ich gehe jetzt in Rente, macht's gut. Sondern dann ist hier immer noch der Andreas, der sagt, ja, kein Problem, wir machen weiter. Und das heißt, die Kanzlei besteht halt noch mindestens 30 Jahre weiter, wenn mit mir nichts ist. Und ich versuche da auch irgendwie als Ansporn irgendwie dazustehen, dass die Leute sehen, okay, ich bin Studienabbrecher, ich habe mal Elektro- und Informationstechnik erfolglos studiert und wusste dann nicht, was ich machen soll und habe hier ein Praktikum gemacht und bin vom Praktikanten zum Steuerberater und Partner geworden. Also es geht. Das möchte ich den Leuten halt auch zeigen, dass es hier auch möglich ist. Dauert halt natürlich 10 Jahre der ganze Weg, aber man kann hier vom Praktikanten zum Partner werden. Und im Hinterkopf haben wir natürlich dann auch, arbeite ich auch schon an der nächsten Generation. Also wir haben jetzt schon zwei weitere Mitarbeiter, die jetzt dieses Jahr ins Examen gehen, die dann hoffentlich auch Steuerberater werden, dass sie schriftliche und die mündliche auch bestehen. Und dann haben wir einen internen Nachfolger, beziehungsweise auch weitere Steuerberater, die gleich mitarbeiten. Und das ist immer besser, als wenn wir jetzt hier irgendwie von extern jemanden einstellen, wo wir nicht wissen, wie tickt der und was will der und da versuchen wir schon, dass wir uns die Leute aus den eigenen Reihen tatsächlich ziehen.
Also ich glaube, dies kann ich mal einflechten. Die hohe Mitarbeiterzufriedenheitsergebnisse bei Ihnen in der Kanzlei zeigen ja, dass Sie da auf dem richtigen Weg sind. Ja, und es Ihnen auch gelingt, ja, Ihren guten Personalbedarf zu decken. Eine Besonderheit würde ich aber nochmal aufgreifen, die Sie indirekt gerade angesprochen haben. Nochmal, dass Sie ja auch Führung in der Kanzlei weiter verstehen. über den Partnerkreis hinaus. Und da ist eine Auffälligkeit, ihre Führungskräfte sind zu 100% weiblich, was in der Steuerberatungsbranche eher ungewöhnlich ist. Welche Rolle spielt denn Diversität in Ihrer Kanzlei und wie wirkt sich das auch auf die Unternehmenskultur und vielleicht auch die Arbeitgeberpositionierung aus?
Das ist eine gute Frage. Also, dass die Führungskräfte alle weiblich sind, war nicht irgendwie aktiv gewollt, das war rein zufällig. Also, wir haben für eine Steuerkanzlei eigentlich einen ungewöhnlich hohen Männeranteil. Also, wir haben, ist jetzt, ich glaube, knapp 30% oder so, über 30%.
Ja.
In der Regel sind ja eher so gefühlt 95% Frauen, so der Standard. Und dass die weiblich sind, das hat sich einfach so ergeben. Das ist halt die Führungsebene bei uns, das ist ja keine nicht so, wie man es jetzt irgendwie von irgendwelchen Industriekonzernen kennt, dass es so eine fachliche Führerschaft ist, sondern es geht eher darum, uns auch organisatorische Tätigkeiten abzunehmen. Also gerade zum Beispiel das Thema Urlaubsabstimmung. Was sonst natürlich immer bei den Kanzleileitungen landet, die dann da irgendwie wahrscheinlich mit ausgedruckten A3-Kalendern mit bunten Stiften irgendwelche Linien reinziehen. Das machen halt bei uns zum Beispiel die Teamleiter. Die stimmen dann mit ihren Teams die Urlaube ab, sodass während der Öffnungszeiten auch jemand da ist. Also und zwar nicht nur im Sekretariat und ein Chef, sondern dass halt auch immer ein fachlicher Mitarbeiter da ist. Dass wenn man dann anruft, dass der im Zweifelsfall auch irgendjemand ans Ohr kriegt. Und ich sage mal, das soll gar nicht abwertend sein, also überhaupt nicht, sondern es soll lobend sein, diese Teamleitung bei uns. Das ist, ich sehe die auch so ein Stück weit als Klassensprecher. So als erster Sammelpunkt, wo die Mitarbeiter wirklich dann ihre Sorgen, Nöte, Wünsche anbringen. Gerade wenn sie sich, keine Ahnung, vielleicht traut sich auch jemand, das nicht in der Kanzleibesprechung anzusprechen. Also wir machen auf einmal im Monat große Kanzleibesprechungen. Da darf jeder Themen einbringen und ich weiß, wenn man da eher introvertiert ist, dann will man da vielleicht auch nicht vor 19 Leuten dann irgendwie seine Probleme ansprechen. Dann können die das entweder unter 4 oder 6 Augen machen mit den Chefs oder sie können zum Teamleiter gehen und der bringt es dann zu uns, auch anonymisiert. Und das hat, glaube ich, einen guten Effekt und dass das Frauen sind, die sind einfach einfühlsamer. Das ist einfach so, das wollen wir Männer vielleicht immer nicht wahrhaben, aber ist vielleicht etwas unpopulär, aber vielleicht sind Frauen grundsätzlich wirklich auch die besseren Führungskräfte.
Schaffen die auch den guten Spagat zu bewältigen bei Ihnen zwischen hohem Anspruch hinsichtlich der Digitalisierung und der fachlichen Tiefe?
Ja, also das ist überhaupt kein Problem. Wir haben ja nicht nur junge Mitarbeiter, sondern noch ein paar ältere, wo man sagt, ah, mal gucken, ob das so funktioniert. Aber das ist, ich bin da jedes Mal aufs Neue wirklich. Das haut mich jedes Mal um, das kriegen die bombastisch hin, aber die arbeiten halt auch alle zusammen. Das muss man schon sagen, das ist wirklich eine Teamleistung, diese Digitalisierung bei uns. Und wir haben halt auch früh angefangen. Also wir haben mit der Digitalisierung, wir haben 2012 mit der Einführung von Dativ DMS begonnen. Das heißt, wir haben jetzt beim Umzug ins neue Büro, wir haben auch kein Papier mitnehmen müssen, weil es war alles schon digital. 2016, 2017 haben wir die Mandanten nachgezogen, alle auf Unternehmen online umgestellt. Der Lohn läuft mittlerweile digital, die Einkommensteuern laufen zum Großteil digital. Und wenn ich jetzt auch meine älteren Mitarbeiter frage, würdest du es nochmal anders machen wollen, dann kommt bitte auf gar keinen Fall. Also auch wenn jetzt wir Mandatsanfragen haben, die sagen, ja, dann bringe ich Ihnen meinen Ordner vorbei oder meine Kiste. Und dann muss ich sagen, es tut mir leid, ich habe gar keinen Mitarbeiter, der das bearbeiten will. Die wollen nicht mehr mit Papier arbeiten. Und ohne diese Umstellung auf die digitale Arbeit wäre es auch nicht nötig möglich, die Qualität, die wir dem Mandanten bringen wollen, überhaupt zu bringen. Weil dadurch einfach, wir haben eine bessere Vollständigkeit, wir haben eine bessere Datenqualität, wir sind schneller, wir können in Insolvenzen innerhalb kürzester Zeit komplett unbekannte Mandanten buchen, wir können die Prozesse durchleuchten und optimieren. Das wäre ein Papier, wäre das ausgeschlossen. Das würde einfach nicht gehen. Und wir können auch dem Mandanten halt damit wirklich helfen, dadurch, dass sie in dieser, die müssen ja doch für uns was vorbereiten. Also ist ja nicht so, dass wir die ganze Arbeit machen, sondern das heißt, die müssen dann, wenn es ein Papier kommt, das digitalisieren oder müssen halt die wenn sie E-Rechnung haben oder was, die Datensätze dann natürlich irgendwie zu uns bringen. Aber diese Zeiten sind halt viel, 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 viel geringer. Und wenn sie da eine Halbtagskraft in der Verwaltung einsparen können, da geht es richtig um Geld. Und ohne diese digitale Zusammenarbeit, auch vor allem in diesen Sanierungen, könnten wir da gar nicht richtig arbeiten, weil wir gar nicht schnell genug Daten liefern könnten, die dann für einen Sachwalter, für Gericht oder sonst wen gebraucht werden.
Das hat sogar der Externe verstanden. Das haben Sie sehr gut erläutert, Herr Siedendorf. Das muss ich jetzt nochmal sagen. Also das war sehr schlüssig. Und wenn Sie schon so schön auf der Spur sind zu sagen, ich habe ja mal den einen oder anderen Tipp, dann würde ich zum Schluss einfach nochmal gerne die Frage stellen. Sie haben sich ja ganz am Anfang geoutet. Wir gehen in die Nische, wir gehen in die Spezialisierung, ja, auf den Weg weiter. Wenn jetzt der eine oder andere überlegt, wir waren bisher breit aufgestellt, ich könnte mir vorstellen, auch eine Spezialisierung fachlich vorzunehmen. Was würden Sie denn aus Ihrer persönlichen Erfahrung heraus als Tipp geben? So einen zentralen Tipp, liebe Kolleginnen und Kollegen, darauf müsstet ihr achten.
Liebe Kollegen und Kolleginnen, eine Spezialisierung in einem bestimmten Bereich führt grundsätzlich auch gar keinen Weg vorbei. Was man für sich selber entscheiden muss, ist, ob das fachlich oder branchenspezifisch ist. Das ist eigentlich egal. Aber ich sage ganz klar, das ist so ein bisschen wie bei den Anwälten. Kein Steuerberater kann alle Bereiche des Steuerrechts beherrschen oder zumindest jetzt nicht in der Qualität, die ich meinen Mandanten liefern möchte. Deswegen, wir bieten zum Beispiel auch gar nicht alles an, aber wir kennen halt dann Kollegen, die sich auf Bereiche spezialisiert haben, die wir nicht beherrschen, wo ich dann sage, ja, Sie können damit schon gerne, Sie können Ihr Mandant bleiben. Bei dem und dem Thema würde ich aber einen Kollegen dazu ziehen, der quasi nichts anderes macht. Und nur dann hat man noch eine vernünftige Spezialisierung und eine vernünftige Qualität für die Mandanten.
Schönes Schlusswort. Von meiner Seite ganz herzlichen Dank, Herr Siedendorf, für das Engagierte. Ich glaube, das hat man jeder Zuhörer auch gerade gemerkt. Da ist jemand mit Werf, da ist jemand mit Begeisterung im Thema und auch in der eigenen Kanzleiphilosophie unterwegs. Schön, dass Sie das mit uns, mir und allen anderen geteilt haben. Vielen Dank.
Dankeschön. Sehr gerne.